Hi, willkommen zurück. Jetzt geht es um Tabellenkalkulation mit COBOL. Hogu456 ist aktiv in den Wikimedia-Projekten und interessiert an Programmieren. Insbesondere in der Programmiersprache COBOL und in anderen visuellen Programmiersprachen und am Erstellen von Berechnungen in Tabellenkalkulationsprogrammen. Dieser Talk ist eine Kombination dieser Vorlieben. Es wird ein experimentelles Tabellenkalkulationsprogramm gezeigt, welches in COBOL geschrieben ist und eine textbasierte Benutzeroberfläche definiert in der COBOL Screen Section verwendet. Ja, viel Spaß beim Talk.
Herzlich willkommen du zum Vortrag Tabellenkalkulation in COBOL. Mein Name ist Hogü456 und ich möchte euch heute im Namen dieser Präsentation zeigen, wie ich ein Tabellenkalkulationsprogramm, das sich gerade noch in einem experimentellen Status befindet und noch nicht besonders viel Information hat, in COBOL erstellt habe. Und im ersten Teil der Präsentation will ich euch ein bisschen etwas zu den Hintergründen zu COBOL, auch zur Tabellenkalkulation erzählen und kurz eingehen auf den Aufbau, wie das Programm aufgebaut ist. Und dann geht es in dem zweiten Teil um die Vorstellung des Programms. Nun kommen wir als erstes zur Übersicht, was euch eigentlich so in der Präsentation erwartet. Also zuerst möchte ich mich kurz nochmal vorstellen und dann möchte ich etwas erzählen über COBOL und auch wie Tabellenkalkulationsprogramme aufgebaut sind und danach dann noch auf das Programm eingeben und es euch anschließend dann auch zeigen. Also ich bin unter dem Pseudonym Hogü456 seit Anfang 2015 in den Wikimedia-Projekten aktiv. Dazu gehört unter anderem die Wikipedia, ist das bekannteste Wikimedia-Projekt, aber es gibt auch noch andere wie Wikidata, was eine freie Datenbank ist, oder auch jetzt ein neues Wikimedia-Projekt namens Wikifunctions, in dem es darum geht, Funktionen in verschiedenen Programmiersprachen zu sammeln, die dann innerhalb der Wikimedia-Projekte, aber auch von anderen Personen verwendet werden können, um bestimmte Dinge zu berechnen. Und schon jetzt seit ein paar Jahren interessiere ich mich für Programmieren mit Programmiersprachen, deren Syntax gewisse Ähnlichkeiten zur natürlichen Sprache hat. Und ich habe mich auch innerhalb der letzten Jahre viel mit dem Übersetzen von Programmiersprachen beschäftigt. Also ich habe mich dabei beschäftigt, wie kann man, wenn man ein Programm in einer bestimmten Programmiersprache hat, das regelbasiert in eine andere Programmiersprache übertragen. Das also soweit zu meinen Aktivitäten in dem Wikimedia-Projekt. Und jetzt will ich also beginnen, euch ein bisschen etwas zu COBOL zu erzählen, denn ich habe ja dieses Programm in COBOL geschrieben. COBOL ist eine Programmiersprache, deren Syntax gewisse Ähnlichkeiten mit der englischen Sprache hat. Und es ist auch eine relativ alte Programmiersprache. COBOL wurde Ende der 1950er Jahre entwickelt und wird seitdem auch weiterentwickelt. Und es gab jetzt auch dieses Jahr wieder, also im Jahr 2023, einen neuen Standard mit gewissen Neuerungen. Und COBOL hat als eine Besonderheit, dass zumindest in den meisten Versionen von COBOL, teilweise ist es nicht unbedingt erforderlich, dass eine Anweisung mit einem Punkt endet. Das heißt also, wenn man da dann etwas schreibt, so ein Kommando ist wirklich von der Aufbau her in gewisser Weise ähnlich zu einem Satz, den man in der englischen Sprache auch so schreiben kann. Und was man auch in COBOL machen kann, man kann viele Zeichen, die zum Beispiel dafür verwendet werden, um zwei Zahlen zu addieren, also das Plus, kann man durch einen Text ersetzen, in dem Fall durch das Wort Add. Und genauso geht es auch mit vielen anderen Zeichen, dass man die eben durch einen Text ersetzen kann. Das macht es also ein bisschen flexibler in COBOL Dinge zu schreiben. Da hat man relativ viele Möglichkeiten in vielen Fällen, obwohl man sagen muss, insgesamt die Syntax umfasst im Standard gar nicht so viele verschiedene Anweisungen, sondern es ist eigentlich eine relativ überschaubare Anweisungen, die man mal lernen muss, um dann auch Programme zu schreiben. Aber trotzdem ist das Programme schreiben, zum Beispiel aus meiner Sicht, ohne eine Vorlage nicht so einfach, denn COBOL hat als eine Besonderheit einen Programmaufbau, der aus verschiedenen Abschnitten besteht. Also man muss, bevor man ein Programm fertigstellen kann, muss man also auch noch die Variablen definieren. Man reicht also nicht einfach den Anweisungen nacheinander niederzuschreiben, sondern man muss eben auch zusätzlich noch die Variablen in einem bestimmten Abschnitt definieren. Und auch später werde ich eine solche Abschnitt zeigen, die sogenannte Screen Section, die etwas Besonderes ist, aber da werde ich dann später noch genauer drauf eingehen. Also man hat da eben verschiedene Abschnitte in COBOL, in denen man bestimmte Informationen definiert. Und nun, da ich ja in COBOL ein Tabellenkalkulationsprogramm geschrieben habe, will ich euch ein bisschen was erzählen zu Tabellenkalkulation. Also Tabellenkalkulation ist ein sehr verbreitetes Konzept aus meiner Sicht und wird von vielen Menschen verwendet. Und es geht bei Tabellenkalkulation darum, dass man eine Tabelle hat, die besteht aus Zeilen und Spalten und der kleinste adressierbare Einheiten einer Tabelle. Das ist eine Zelle. Das ist da, jeder Schnittpunkt aus einer Zeile und einer Spalte ist eine Zelle. Und es ist in Tabellenkalkulationsprogrammen möglich, mit Hilfe von Funktionen Dinge zu berechnen. Funktionen sind in viele verschiedene Sprachen übersetzt. Das heißt also, zum Beispiel, wenn man eine Sprache spricht, die von relativ vielen Menschen gesprochen wird, ist es relativ wahrscheinlich, dass man in dieser Sprache Tabellenkalkulationsfunktionen verwenden kann, die in der eigenen Sprache geschrieben sind. Also beispielsweise Deutsch hat das, da gibt es genug Sprecher, dass es auch entsprechend Tabellenkalkulationsfunktionen in Deutsch übersetzt sind. Und im Bereich Tabellenkalkulation gibt es auch einen Standard, sogenannte Open Document Format. Das ist jetzt nicht der einzige Standard, aber inzwischen gibt es eine relative Verbreitung dieses Standards. Und zum Beispiel die wichtigsten Funktionen werden von den wichtigen Tabellenkalkulationsprogrammen unterstützt. Das heißt also, dieser Standard ermöglicht es, dass man, wenn man in einem Programm eine Datei erstellt hat, dass diese dann auch von anderen Dateien gelesen bzw. auch wieder gespeichert werden kann im gleichen Format, sodass damit also eine Interoperabilität ermöglicht wird durch diesen Standard. Und eben die Besonderheit an Tabellenkalkulation ist, dass es aus meiner Sicht zum Beispiel damit relativ einfach ist, Berechnungen vorzunehmen, und man kann auch so Funktionen, dadurch, dass man mehrere Funktionen ineinander verschachteln kann, auch relativ komplizierte Dinge machen und eben auch die Möglichkeit, komplizierte Dinge zu schreiben, ist auch dadurch möglich, dass man eben dann wiederum etwas in einer Zelle berechnen kann, und dann kann man sich wieder auf das Ergebnis der Berechnungen einer anderen Zelle beziehen. Und hier möchte ich jetzt also ein bisschen was so erzählen dazu, was so für Zeichen in Tabellenkalkulationsfunktionen vorkommen. Das ist wichtig, wenn man ein Tabellenkalkulationsprogramm selber schreiben will, so wie ich das jetzt gemacht habe, muss man erst einmal verstehen, was ist überhaupt der Aufbau einer Tabellenkalkulation, um die dann die entsprechend relevanten Teile zerlegen zu können, die dann wiederum nacheinander abgearbeitet werden können. Und eben da gibt es zuerst einmal die Operanden, also damit die Zeichen, mit denen man etwas direkt berechnen kann. Zum Beispiel mit dem Pluszeichen kann man addieren, Minus, also kann man zwei Zahlen voneinander abziehen, dann mal, das nächste ist das Malzeichen, der Stern. Das dient also zum Multiplizieren, dann das Geteiltzeichen zum Dividieren, dann das fünfte Zeichen, das ist ein, das ist ein Dachsymbol, er hat gewisse Ähnlichkeit mit dem Dach, das ist, wird nicht so häufig verwendet, da kann man exponentieren, also man kann die Zahlen mit sich selbst multiplizieren. Und dann gibt es noch das Und-Zeichen, das dient zum Verketten von Textwerten. Dann kann man in Tabellenkalkulationsfunktionen ja auch schon vordefinierte Funktionen schreiben und dafür gibt es eben das, die Klammern, also Klammer, eine runde Klammer auf, sagt, das ist der Beginn einer Funktion, vor der Klammer steht dann also der Funktionsname und innerhalb einer Funktion, wenn diese aus mehreren Argumenten besteht, dann wird es zum Beispiel im Deutschen mit einem Strichpunkt getrennt, aber das Trennzeichen, was zum Trennen von Funktionsargumenten verwendet wird, variiert je nach Sprache. Und es gibt dementsprechend auch Sprachen, in denen das Komma als Trennzeichen verwendet wird, was es wiederum ein bisschen komplizierter macht, Tabellenkalkulationsfunktionen einfach auszutauschen, und das ist also ein bisschen etwas komplizierteres, weshalb ich zumindest sagen kann, ich weiß nicht, ob es generell im Open-Document-Format der Fall ist, aber zum Beispiel in den Dateien, die unter LibreOffice erstellt wurden, bisher angeschaut habe, da war es dann so, dass dann nochmal eine spezielle Notation innerhalb des Open-Document-Formats für die Funktionen verwendet wurde und nicht die Funktion nicht so verwendet wurde, wie sie sichtbar sind. Dann, was wichtig ist, wenn man Zellen kopieren will, unter Umständen kann es wichtig sein, eben die Fixierung mit einem Dollarzeichen. Mithilfe der Fixierung mit einem Dollarzeichen ist es möglich, dass man verhindern kann, wenn man die Zelle kopiert, dass sich, je nachdem, ob man das vor dem Spalt oder vor der Zeile notiert, dass und dann, wenn man die Zeile kopiert, dass sich dann der Spaltenname oder Zeilennummer verändert. Dann, was auch immer wieder vorkommt und was man immer wieder brauchen kann, dass ein Text steht, dass man also in eine Funktion einen Text vorgibt, und dafür gibt es das Anführungszeichen. Das steht am Anfang und am Ende eines Textes. Und ich zum Beispiel, zu meiner bisherigen Erfahrung nach, ist es schwierig, wenn innerhalb eines Textes auch ein Hochkomma oder halt Anführungszeichen vorkommen soll, dann ist es erforderlich, dass man das durch eine Verkettung löst. Ja, dann das nächste ist das Doppelpunkt. Der Doppelpunkt dient als ein Trennzeichen bei Zellbereichen. Also wenn man in einem Zellbezug, beispielsweise wenn man in einem Such, wenn man etwas suchen will. Es gibt gewisse Suchfunktionen, mit denen kann man einen Bereich suchen. Um den Bereich anzugeben zu können, gibt man also zwei Zelladressen ein und dazwischen steht eben ein Doppelpunkt als Trennzeichen. Das also soweit zu den Tabellenkalkulationsfunktionen. Und nun möchte ich ein bisschen mehr darauf eingehen, was ich denn hier eigentlich so gemacht habe mit dem Tabellenkalkulationsprogramm, das ich selber geschrieben habe. Also ich habe ein Tabellenkalkulationsprogramm mit einer textbasierten Benutzeroberfläche geschrieben und die Zellen in dem Tabellenkalkulationsprogramm, die können deutschsprachige Funktionen enthalten. Und man hat die Möglichkeit, am Beginn beim Aufruf des Programms die Blattgröße flexibel zu wählen, aber dieses Feature wird bisher nur teilweise unterstützt, das muss ich noch mehr ausbauen, also das ist bisher wird nur abgefragt, aber noch nicht weitergehend danach berücksichtigt. Und eben eine Besonderheit an COBOL ist eben die sogenannte Screen Section. Diese wird von dem Programm, das ich verwende, mit unterstützt. Ich verwende die Open COBOL IDE mit GNU COBOL. Und in der Screen Section ist es möglich, eine textbasierte Benutzeroberfläche zu definieren. Dazu muss man angeben, an welcher Stelle angegeben über die Zeilen- und Spaltennummer des Bildschirms sich eine bestimmte Eingabe befinden soll. Man muss auch angeben, was für Zeichen man in der Eingabe eingeben möchte. Und hier habe ich mal so ein kleines Beispiel. Also man sagt hier, gut, man will in der Zeile 5, in der Spalte 25 einen Wert mit der Länge von 1 eingeben, dann der erste Teil zur Input Option Wahl 1, das ist die Variable, die verwendet wird, um den Wert anzuzeigen. Also wenn man so einen Bildschirm aufruft, dann hat man die Möglichkeit, in dem Feld schon einen Default Value zu hinterlegen. Und das kann man eben über dieses Feld Input Option Wahl 1 in dem Fall heißt es hier machen. Und dann anschließend daran gibt man dann also an, in welches Feld der Inhalt dann geschrieben werden soll. In diesem Fall ist das eben das Feld Input Option 1. Und das X1, also Pick X1, das gibt an, dass es sich um ein alphanumerisches Zeichen, also Zahlen oder Buchstaben handeln soll und das eine Länge von 1 hat. Gut, nun komme ich also als nächstes dazu, was habe ich so zu dem Parser, wie der Parser aufgebaut ist. Ich habe eben im Parser doch relativ viel Zeit damit verbracht und ich würde trotzdem sagen, er ist jetzt nicht so gut, der Parser, aber zumindest für das, was ich gemacht habe, reicht es mir jetzt soweit. Also vom Prinzip geht es darum, da geht durch und schaut erstmal, ob es sich bei den Zeichen um Zeichen handelt, die als Zeichen an sich schon für Tabellenkalkulationsfunktionen zur Definition verwendet werden. Und dann werden diese Zeichen, sofern sie sich nicht gerade innerhalb einer Zeichenkette befinden und die Zahl der Hochkommas zu dem Zeitpunkt oder Anführungszeichen zu diesem Zeitpunkt eben ungerade ist, also dass es sich gerade innerhalb einer Zeichenkette befindet, dann wird das Zeichen berücksichtigt. Genau, das ist also der erste Schritt, dass dann das Zeichen berücksichtigt wird. Und dann, wenn man weiß, welche Zeichen berücksichtigt werden, dann kann man auch dazwischen, dann weiß man auch dazwischen die Zeichen. Und dann kann man nicht immer auch die zwischenliegenden Zeichen nochmal prüfen. Die werden dann jeweils so lang, bis wieder das nächste relevante Zeichen kommt, zu einer Variable zusammengefasst. Und dann wird die gesamte Variable, sobald das nächste Dranzeichen kommt, wiederum geprüft, mit einer Liste verglichen, ob es sich hierbei um einen Funktionsnamen beispielsweise handelt. Und bisher erfolgt auch nur die Prüfung von Funktionsnamen. Theoretisch wäre es möglich, auch schon andere Prüfungen, wie beispielsweise, ob es sich um eine Zelladresse handelt, direkt in einem Durchgang mit alles abzuprüfen, aber das wird aktuell nicht gemacht, weil es doch kompliziert ist und ich dann mich auch schon auf die wichtigsten Dinge konzentrieren wollte und jetzt den Unterstützung für das Abfragen von Zelladressen erst zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt habe. Und dann, das ist auch noch etwas Wichtiges, eben die Suche. Wenn also die Suche kein Ergebnis ergeben hat, also wenn es sich bei der Variable nicht um ein Trennzeichen, einen Operanden oder auch einen Funktionsnamen handelt, dann gilt das also als ein Platzhalter. Dann ist es also bekannt, gut, da handelt es sich jetzt um eine Variable, nicht etwas, was schon vorher definiert ist. Und so ist es dann möglich, eine Vorlage zu generieren aus der Funktion, die gerade untersucht wird, und dann am Ende, wenn dann das letzte relevante Zeichen kommt, dann eben das beziehungsweise der String allgemein vorbei ist, also die maximale Zeichenzahl erreicht, dann kann man sagen, gut, okay, jetzt ist das soweit vorbei. Und dann kann man eben prüfen, gibt es schon eine Vorlage, die gleich lautet wie den Text, den man hier hat. Und wenn das der Fall ist, dann wird entsprechendes Programm, das schon für die Vorlage definiert wird, aufgerufen. Und bisher ist es noch nicht möglich für Fälle, in denen das Programm noch nicht vordefiniert wurde, dann das trotzdem auszuführen. Da bin ich dran, das will ich auch noch machen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt, also dass ich dann nur noch für gewisse wichtige Funktionen schon Vorlagen habe und anderes will ich dann eben durch Abarbeiten der einzelnen Schritte machen. Genau, und nun habe ich also ein bisschen etwas erzählt dazu, wie so das Programm funktioniert und ich freue mich, dass ihr mir jetzt soweit zugehört habt und jetzt als nächstes kommt dann die Live-Demo. Das war jetzt nun also die Live-Demo und nun folgend auf die Live-Demo noch ein paar weiterführende Infos. Also wenn ihr den Quelltext euch anschauen wollt, den findet ihr hier unter diesem Link. Und ich bin über Wikimail in den Wikimedia-Projekten erreichbar. Vielleicht werde ich auch die ein oder andere Veranstaltung im nächsten Jahr oder den folgenden Jahren besuchen, die in Zusammenhang mit dem CCC steht und ich freue mich, dass ihr es soweit angeschaut habt und jetzt anschließend gibt es noch ein Q&A, wo ihr auch die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen und vielleicht dann auch noch einen anschließenden informellen Talk. Das also soweit zu meiner Präsentation und damit möchte ich mich also bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken und ich freue mich, dass ihr diesen Vortrag geschaut habt und freue mich auch, wenn es andere Personen etwas zu COBOL präsentieren. Das finde ich auch immer wieder schön, wenn ich auch von anderen Personen Präsentationen zu COBOL sehe. Also da möchte ich mich an dieser Stelle auch noch bedanken. Das hat mir durchaus geholfen, weil ich sonst so an Präsentationen zu COBOL so gefunden habe. Auch auf media.ccc.de gibt es ein paar Vorträge zu COBOL. Das mal noch an dieser Stelle.
Hallo, willkommen zurück. Wir haben jetzt Hogu456 direkt mit dabei, um euch ein paar Fragen zu beantworten. Hogu, hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich noch. Das war gerade das Video, was wo es sich beendet hat, aber ich höre dich noch.
Sehr gut. Wie viele Spalten und Zeilen hat denn der Screen in der Screen-Section eigentlich?
Also der Screen-Section, der hat 30 Zeilen und 120 Spalten, aber das, so wie man da jetzt die Aufnahme gesehen hat in der Live-Demo, da war nicht alle Spalten zu sehen. Also da waren ungefähr 105 bis 107, ich weiß nicht ganz genau, Spalten davon zu sehen. Also es war nicht die gesamte Bildschirmbreite, die ich da aufgenommen habe, weil es nicht in einer rechteckigen Form war, da konnte ich es halt nicht so aufnehmen. Aber genau, 120 Spalten und 30 Zeilen. Aber das variiert. Also man kann das definieren jetzt in der Version, wie ich es habe ich es noch nicht hinbekommen, aber gut, gibt es die Möglichkeit, das zu definieren.
Das heißt, der Bildschirm hatte eigentlich mehr Zeilen und Spalten, als du aufgenommen hast, oder ist das aufgrund von dem, also wieso waren in der Aufnahme nicht alle Spalten drin? War das einfach bloß wegen dem Bildschirmverhältnis, weil das ansonsten nicht hingepasst
Genau,
hat?
das war wegen dem Bildschirmverhältnis richtig. Genau, da hatte ich Schwierigkeiten, das dann so hinzubekommen. Es wäre wahrscheinlich schon gegangen, aber ich wusste halt nicht, wie direkt dann.
Das heißt, der Default ist dann ein anderes Verhältnis gegenüber dem, was moderne Bildschirme sind.
Genau.
Ah, gut zu wissen. Hast du denn Erfahrung gemacht mit der Verwendung von Funktionstasten zur Navigation auf dem Bildschirm?
Nein, da habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht hinbekommen. Ich wollte es mal ausprobieren, aber es hat dann nicht funktioniert. Aber ja, ich habe ich Interesse, es mal zu verwenden, ja, wenn ich weiß, wie es geht, ja.
Ja. Ich schaue gerade mal, ob wir noch weitere Fragen haben. Ich sehe gerade auf den ersten Blick keine. Deshalb würde ich kurz noch mal eine Minute warten, um Leuten die Gelegenheit zu geben, beziehungsweise mal überhaupt sagen, wo ihr dann Fragen stellen könnt. Ihr könnt auf Mastodon mit dem Hashtag Chance23 Fragen jederzeit stellen, die kommen bei uns an. Wir haben ein Public Viewing im Aquarium. Der Link dazu findet sich im Infobeamer. Auf YouTube, @firechance, läuft unser Stream auch. Dort haben wir Live-Chat. Das gleiche gilt für Twitch. Wir haben auf Twitch unter twitch.tv/firechance ebenfalls einen Stream mit Live-Chat. Genau. Und wir freuen uns über Fragen dort. Ich sehe leider immer noch keine Fragen. Deshalb würde ich mich gerade bei dir nochmal bedanken, Ruby, für deinen tollen Talk. Ich finde das faszinierend, wenn Leute Programmiersprachen und Paradigmen, die nicht mehr überall eingesetzt werden, dann trotzdem wiederbeleben, um damit coole Sachen zu machen. Genau.
Ja, sag ich auch danke, hat mich gefreut, dass ich es vortragen durfte und noch einen schönen Nachmittag.
Danke dir auch.